Auch ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Mein Name ist Ruben und ich habe die Ehre gehabt, gemeinsam mit anderen Geschwistern dieser Gemeinde, diese wunderbaren Menschen, Freunde und Geschwister zu begleiten. Nathalie, Lukas, Andrea, Nicola, Katharina, Stefan. Es ist ein wunderbarer Tag, wenn ich sagen darf, ich bin sehr stolz auf euch. Und mehr als das weiß ich, dass Gottes Freude hier ist für eure Entscheidung, für eure freiwillige Entscheidung und für die Tatsache, dass ihr heute vor euren Familien, Freunden, vor der Gemeinde, vor der unsichtbaren Welt bekennt, dass ihr zu Jesus Christus steht und ein Leben lang euch bekennen möchtet. Erlauben Sie mir, dass ich eine Passage aus der Heiligen Schrift lese, die für die Botschaft heute, die ich bringen werde, grundlegend ist. Und ich lade Sie dazu ein, aufzustehen. Und ich werde aus der Heiligen Schrift, aus der Apostelgeschichte, aus dem Kapitel 8 lesen, die Verse 26 bis 39. Ich werde aus der Schlachter 2000 Übersetzung lesen, sie wird auch projiziert. Sie können jegliche Übersetzung verwenden, die Sie möchten oder bei Hand haben oder einfach mitlesen. Apostelgeschichte Kapitel 8 mit Vers 26 beginnend. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war, dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen, und er sprach: Verstehst du, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser, und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser hinaufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Amen. Vater, ich danke dir für diesen Tag, und ich danke dir auch für diese Gemeinschaft, die wir hier haben. Und ganz besonders danke ich dir für die 6 Personen, meine Geschwister, die sich heute entscheiden, durch den Glauben an Jesus Christus einen Bund mit Jesus Christus einzugehen. Ich bitte dich nun, Herr, segne weiterhin das Wort der Verkündigung. Segne alle unsere Herzen, Herr. Öffne Herzen, öffne unseren Verstand, dich zu erkennen, dich zu verstehen. Und so wie wir die Zeugnisse gehört haben, dass du ein Gott bist, der sich persönlich zeigt, der uns persönlich abholt im Leben, wo wir stehen, der uns zu einer lebendigen Beziehung einlädt, so bitte ich dich, Herr, begegne einem jeden und hol jeden ab dort, wo er steht. Und weil du durch den Geist wirkst, danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Sie können sich gerne setzen. Wir lesen ein paar Verse später in Kapitel 9, dass diejenigen, das Christentum war sehr am Anfang. Es waren die ersten Menschen, die sich bekehrt haben. Jesus ist auferstanden, zum Himmel empor erhoben worden. Der Heilige Geist kam, die Menschen, die seine Jünger waren, verkündigten das Wort, und voller Kraft kamen Menschen zu Jesus. Und hier steht, dass die Anhänger, die Jesus nachfolgten, die den Herrn annahmen, sie wurden Anhänger des Weges genannt. Anhänger des Weges. Warum? So wurde der Glaube an Jesus Christus bezeichnet. Weil Menschen, die Jesus finden und im Glauben wandeln, sind Menschen, die den Weg zu Gott gefunden haben und diesen Weg gehen. Und in dieser Passage, die ich gelesen habe, über diesen Kämmerer aus Äthiopien, sehen wir, dass dieses Wort Straße oder Weg 4-mal erwähnt ist. Ich glaube hier, dass Lukas, geleitet vom Heiligen Geist, die Absicht hatte, diesen Weg, der dann so benannt wurde, dass es der Weg ist, den die Christen gehen, detailliert beschreiben wollte, wie man diesen Weg findet, wie man diesen Weg geht. Am Beispiel eines Menschen, der bildfremd in ein bildfremdes Land kommt, auf einem anderen Kontinenten, und Jesus Christus findet und sich taufen lässt. Nun, wir haben über den Weg gehört heute, als Andrea bei einer Weggabelung war und sich ein neuer Weg für sie öffnete. Als durch die Umstände des Lebens von Stefan, seiner Krankheit und diesen Moment in seinem Leben, wo er nachdachte, sich der Weg für ihn öffnete und er zu Gott fand und den Weg zu Jesus ging. Ich möchte über diesen Weg zu Gott sprechen, weil dieser Weg zu Gott ist für uns alle offen. Und ich werde heute Abend, heute ist noch Vormittag, Nachmittag, Abend noch nicht, ich werde heute nicht über Religionen sprechen. Religionen sind menschliche Versuche, menschliche Philosophien, die in einem gewissen Bereich manchmal gut sind, aber uns niemals zu Gott führen können. Ich möchte über den Weg reden, den Gott selber für uns bereitet hat, weil der Weg zu Gott ist nicht ein Weg, den wir uns Menschen suchen und irgendwo auf den Berg hinaufkraxeln, sondern ein Weg, den Gott uns selber gebannt hat, der zu uns auf der Erde kam durch Jesus Christus. Und ich möchte anhand dieses Beispiels, dieses Kameras, ganz kurz über ein paar Meilensteine sprechen, die dir und mir den Weg zu Gott bereiten. Wie du zu Gott finden kannst, wie du zu Gott hinkommen kannst und wie Gott eigentlich wirkt, dass jeder Mensch, und ihr habt das erlebt, zu Gott finden kann. Der erste Meilenstein auf diesem Weg, den wir auch gesehen haben, ist die Tatsache, dass Gott uns ruft. Gott ist ein Gott, der uns Menschen liebt und uns sucht und er ruft uns. Und ich habe über diesen Kämmerer, über diesen Eunuchen eigentlich, der Schatzmeister war von der Königin von Äthiopien, ich habe über nachgedacht, dieser Mensch kommt aus einer irrsinnig großen Distanz. Ich habe mir das ein bisschen auf Google Maps angeschaut, vielleicht war es nicht Addis Abeba, die Hauptstadt von Äthiopien, aber wenn wir von dort losgehen würden und den Weg nach Jerusalem suchen würden, hätten wir knapp 4000 Kilometer. Nicht mit dem Flugzeug, nicht mit dem Schiff, nicht mit dem Auto, mit einer Kutsche. Hauptsächlich Wüste. Eine irrsinnige geografische Distanz legt er zurück. Eine kulturelle Distanz. Er kommt aus Afrika und kommt nach Israel. Es sind zwei Welten gewesen, total unterschiedlich. Es ist eine sprachliche Distanz, unterschiedliche Sprachen. Ja, er kannte wahrscheinlich das Koine, das Altgriechisch, weil ich nehme an, dass er in dieser Sprache auch die Jesaja-Rolle las, die damals schon anhand der Septuaginta ins Griechische auch übersetzt war. Aber es waren sprachliche Distanzen und religiöse. Er kommt aus einem Ägypten, das vor allem polytheistisch ist, wo der Animismus herrscht. Und er kommt in ein total anderes Land mit einem total anderen System, wo der Monotheismus herrscht bei den Juden. Aber irgendwas bringt ihn auf die Suche. Irgendwas bringt ihn dazu, dass er kommt und er sucht. Und Gott ist derjenige, der uns sucht und er ruft uns zu sich. Und in uns allen ist eine Suche nach Gott. Wir versuchen sie vielleicht zu betäuben. Und der Lauf des Lebens, der Gedanke, dass die Kultur, der Gedanke, dass die Wirtschaft, der Gedanke, dass die Wissenschaft voranschreitet, kann nicht diesen Wunsch, diese Suche nach Gott ausradieren. Ein Beweis sind heute 6 Personen, die ihren Bund zu Jesus schließen wollen. Und der Religionsphilosoph, der französische Pascal, sagte, jeder Mensch hat in seinem Herzen, er war auch der Begründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung, jeder Mensch hat im Herzen ein Vakuum, das nur Gott füllen kann. Und tief in uns ist eine Sehnsucht, eine Suche, die nicht erklärbar ist, auch wenn wir atheistisch aufgewachsen werden, eine Suche nach Gott. Und Gott ruft uns dadurch. Auch Gottes Stimme hören. Viele glauben, man muss irgendwie eine Stimme hören, so wie heute aus dem Lautsprecher sie meine Stimme hören. Gott spricht in so vielen Art und Weisen. Und wenn wir offen sind, dann können wir hinhören und können wir es verstehen. Gott ist derjenige, der uns sucht und manchmal spricht er zu uns durch das Vorbild anderer Menschen, die aus ihrem Leben heraus zu Gott finden, ihn gesucht haben und zu ihm gefunden haben. Und heute haben wir dieses lebendige Beispiel vor uns. Der Kämmerer war Schatzmeister, er hat alles gehabt, er hat ein hohes Ansehen gehabt. Aber irgendwo, aus irgendeinem Grund, war doch dort nicht die Freude und die Erfüllung. Es könnte sein, dass sie alles haben. Dass es ihnen prächtig geht im Job, finanziell, gesundheitlich. Und sind dennoch nicht erfüllt. Und ich wundere mich immer wieder, eigentlich immer weniger, wenn ich Schlagzeilen lese über die Stars dieser Welt, auf die wir alle hochschauen und sagen würden, wenn ich einen Tag das hätte, was der hätte, an Ruhm, an Geld, an alles Mögliche, und dann lesen wir in der Zeitung, dieser Schauspieler, dieser große Mensch, der alles hatte, Selbstmord. Aus zu viel Freude? Aus zu viel Glück und Erfüllung heraus? Oder aus dem Problem, dass irgendwo der Sinn in dem allen nicht zu finden war? Gott spricht manchmal durch diese innere Leere. Aber manchmal spricht er auch in Krisen, Krankheiten. Und ich werde heute nicht versuchen, Ihnen eine Antwort zu geben auf die Frage, warum wir diese Corona-Krise erleben. Aber ich werde Ihnen sagen, was ich glaube, dass Gott uns sagen möchte dadurch. Wenn auf einmal alles, was uns treu, sicher und auf das wir stolz waren, wie auf Sand gebaut scheint. Ein prächtig sicherer Arbeitsplatz. Eine Gesundheit, die nur so von sich ausstrahlt. Eine wirtschaftliche Sicherheit, eine politische Sicherheit, eine internationale Sicherheit auf einmal so unsicher scheint. Und wir nicht mehr sicher sein können für den morgigen Tag. Ich glaube, in diesen Dingen möchte uns Gott zeigen, dass wir auf ihn hinaufschauen sollen. Und die Dinge, auf die wir so sicher waren, dass wir sehen, dass sie alle vergänglich sind. C.S. Lewis sagte einmal, ein Zitat, Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unserem Schmerzen aber ruft er laut. Und manchmal müssen wir zu diesem Nullpunkt kommen in unserem Leben, wo wir unseren Stolz brechen lassen und einsehen, eigentlich alles, auf das ich gezählt habe und auf das ich halte, das hält mich eigentlich nicht. Und auf Gott hinaufschauen müssen und sagen, hey, gibt es dich? Und er hat kein Problem mit der Frage. Das Problem über Gottes Existenz ist, dass wir die Frage uns selber stellen und nicht ihm stellen. Aber wenn wir ihn fragen würden, gibt es dich? Wer bist du eigentlich? Er kann es kaum erwarten zu antworten. Und das Problem ist unsere Ignoranz, unser Stolz, unsere Selbstsicherheit, dass wir eigentlich gar nicht wollen, dass es ihn gibt. Aber er ruft uns. Er sucht uns. Und wenn wir Gottes Ruf folgen, dann beginnt er langsam, so wie auch die Zeugnisse gehört haben, uns zu leiten und auf den Weg zu bringen. Ich habe manchmal einen Bach beobachtet und irgendwo seitlich, abseits von der Strömung, ist oft viel Holz und Treibholz. Das ist irgendwie, hat sich dort verfangen und es steht dort. Und das Wasser fließt hinunter und es fließt, aber das Holz steht dort irgendwo und der Mist sammelt sich dort. Aber irgendwann, durch irgendeinen Grund, kommt es, dass dieses Stück Holz langsam hinauskommt aus dieser Verwinkelung hinter einem Felsen zum Beispiel und in die Strömung kommt. Und es geht weiter. Und wissen Sie, so geschieht das mit uns spirituell, wenn wir einmal stehen bleiben und sagen, warte mal, ist da Gott? Warte mal, durch meine Umstände, wo ich jetzt in meinem Leben stehe, wo ich jetzt bin, in meinem Gefühl, in dem, was ich denke und sehe, ist vielleicht Gott derjenige, der mich ruft und sucht? Gibt es dich? Bist du da? Und wenn wir diesen Weg und diesen Schritt wagen, dann kommt wie dieses Stück Treibholz, diese Strömung, wo langsam Gott anfangen wird, uns zu führen, uns zu leiten. Und er wird uns den Weg zeigen wollen, so wie er es im Leben von uns getan hat und dieser Menschen. Und das ist der zweite Meilenstein, wenn Gott anfängt, sich zu zeigen. Und der Kämmerer wurde Schritt für Schritt zu Jesus geführt. Er kam zuerst einmal nach Israel. Er war nicht automatisch, er kam aus Äthiopien, zack, hört das Evangelium über Jesus, lässt sich taufen, fertig. Es waren schrittweise. Und wissen Sie, Gott kennt Ihr Tempo. Gott kennt mein Tempo. Viele Menschen können berichten, dass es jahrelang war und sie haben es nicht erkannt. Aber wenn sie zurückblicken, sagen sie, warte kurz, als mir das geschehen ist, das war doch Gottes Stimme. Das war kein Zufall. Und haben sie nicht im Leben Momente, wo sie sagen, das kann nicht Zufall gewesen sein. Da war doch irgendwas, ich bin diesem Unfall so entkommen. Dort war so eine Fügung der Dinge. Ich bin ein logischer, rationaler Mensch. Ich sage nicht, dass das Gott ist, sagen viele, aber da war irgendwas. Und wenn wir zurückdenken, dann gibt es solche Momente. Und rückblickend können Menschen, die zu Gott gefunden haben, sagen, an diesem und diesem Moment in meinem Leben habe ich Gottes Führung gespürt. Er war da. Er schaut nicht auf die Etikette, ob du katholisch, evangelisch, buddhistisch, muslimisch bist, baptistisch. Etiketten sind Gott egal. Er schaut auf dein Herz und auf dein Leben. Und das ist wertvoll vor ihm. Und auf das schaut er und das zählt. Und der Kämmerer kam und er kam nach Jerusalem und er betete. Er hatte eine religiöse Form, eine gewisse Anerkennung, einen gewissen Respekt vor dem Gott der Juden. Und er betete. Und irgendwas bewegte noch weiter, dass er sich eine Jesaja-Rolle beschafft. Das war nicht billig damals. Das war nicht billig. Da hat man nicht einfach im Bücherladen, wo Maschinen das gedruckt haben, sich eine Kopie gekauft. Das wurde handschriftlich, mühselig geschrieben. Und war sehr teuer. Er hat es gekauft aber. Und er las. Und wo las er? Genau das Kapitel 53, das prophetisch über Jesus Christus spricht. Aber er verstand nicht. Und Gott sorgte auch dafür, dass einer seiner Männer, Philippus, der irgendwo in Samarien war, auf einmal, wo er viel zu tun hatte, von Gott in die Wüste geschickt wird. Und ich denke mir, Herr, du, ich habe hier so viel zu tun und du schickst mich in die Wüste auf einen einsamen Weg, was soll das? Aber er leistete Gehorsam, weil dort hatte Gott jemanden, den suchte. Und wissen Sie, wenn jemand Gott ehrlich sucht, ohne vielleicht viel zu verstehen, ohne vielleicht überzeugt zu sein in vielen Dingen, aber wenn jemand Gott ehrlich sucht, dann findet Gott seinen Weg zu dir, auch wenn es mitten in der Wüste ist. Auch wenn es mitten in der Wüste ist. Weil Gott selber sagt, ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr mich aus ganzem Herzen suchen werdet. Und Philippus kommt zum Kämmerer und er spricht zu ihm und er zeigt ihm das Evangelium. Und es wurde schon erwähnt, wie wichtig die Bibel ist. Wie wichtig das Wort Gottes ist. Und ich lege es Ihnen nahe, genauso wie auch die anderen Personen. Lesen Sie in der Bibel. Vertrauen Sie nicht dessen, was ich heute hier sage. Gott will keine Menschen, die naiv irgendwem nachfolgen. Gott will keine Menschen, die einfach einer Institution, einer Religion blind nachfolgen. Menschen können Fehler machen. Aber selbst der Apostel Paulus wurde geprüft und als die Menschen seine Predigt hörten in Berea, gingen sie nach Hause und sie forschten nach in der Schrift, ob es wirklich so ist. Nehmen Sie und lesen Sie die Bibel. Gott will keine Menschen, die naiv Leuten nachfolgen, sondern Menschen, die persönlich kennenlernen und sich überzeugen. Lesen Sie nach. Erfahren Sie mehr über Gott. Und Gott lässt sich finden. Und das, was Philippus ihm deutete und zu ihm sprach, war das Evangelium von Jesus Christus. Wenn wir über den Weg sprechen, dann muss ich Ihnen einen Vers unbedingt aufzählen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und der Weg zu Gott führt zu Jesus Christus, seinem Sohn, der hier auf der Erde kam. Es wurde ihm das Evangelium verkündigt. Und wissen Sie, was das Evangelium ist? Ist die Kernbotschaft. Ist die Kernbotschaft der Bibel. Ist die Botschaft, die wir hier zusammengefasst gelesen haben in ein paar Versen, die hier zitiert sind, aus Jesaja. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm von seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gesicht aufgehoben, Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von den Erden weggenommen. Es geht um Jesus Christus. Wir alle Menschen sind Sünder, ein Wort, das sehr verhasst ist. Es gibt viele Unworte des Jahres, die zu Unworten des Jahres gewählt werden. Aber ich glaube, der Top-Renner, der sich hält, so ziemlich konstant über die Jahrhunderte hinweg und Jahrzehnte, ist Sünde. Kein Mensch will sagen, dass er Sünde hat. Man ist höchstens Verkehrssünder, wenn man irgendwo in die Radarfalle hineintappt, mit 50 in der 30er-Zone, oder man ist Essenssünder, wenn man um 12:30 einen Heißhunger hat und den Kühlschrank aufmacht und sich bedient heimlich. Aber Sünde bedeutet, aus Gottes Perspektive am Ziel vorbeizuschießen. Gott hat dich mit einer Perspektive geschaffen. Gott hat dich für eine Beziehung zu ihm geschaffen. Er hat dich geschaffen und mich geschaffen, dass wir perfekt mit ihm in Harmonie leben können, miteinander in Harmonie leben und mit uns selber. Und Sünde heißt, aus dieser Harmonie heraustreten, weil wir einen freien Willen haben und uns dagegen entscheiden können und dürfen. Mit den dazugehörigen Konsequenzen. Aber die Bibel sagt, dass alle gesündigt haben und des Ruhmes ermangeln, die sie bei Gott hätten haben sollen. Und alle haben gesündigt und die Menschen kommen nun und sind bewusst der Religionen und die Menschen, dass sie etwas tun müssen. Und einen Gott, der zornig auf die Sünde ist, wie viele sagen, besänftigen müssen. Manche gehen pilgern, manche fasten, manche geben Geld, manche geben Almosen, manche sagen Gebete auf und wir versuchen, uns die Sünden wegzuwaschen oder zu schauen, dass wir mehrere gute Taten als schlechte Taten haben, um sie auszubalancieren. Ich möchte Ihnen sagen, das ist null vor Gott. Gott selber sagt, dass eure guten Taten wie ein schmutziges Kleid vor mir sind. Wir können uns nicht selber loskaufen. Wir können nicht Gott beeindrucken. Es gibt keine guten Menschen vor Gott. Und Gott hat auch nicht das Interesse, dass jemand aus eigener Kraft gut wird, weil wir es nicht können. Sondern die Bibel sagt, das Problem der Sünde löst Gott selbst. Evangelium bedeutet gute Botschaft. Und die gute Botschaft ist, dass wir keinen Leistungssport mehr tun müssen und uns selber verändern können. Wir können es gar nicht. Wie viele von uns haben schlechte Gewohnheiten, obwohl wir 30, 40, 50, 60 sind, vielleicht verheiratet sind, in der Beziehung sehen, was wir besser machen müssen, ändern müssen und wir nehmen uns gute Vorsätze. Wir können es aber nicht. Weil die Sünde und das Böse, sagt uns das Wort Gottes, ist in uns. Und Gott sagt, dass genauso wie ein Leopard nicht seine Flecken ändern kann, weil sie genetisch bedingt sind, genauso wie jemand seine Hautfarbe nicht ändern kann, weil sie genetisch bedingt sind, genauso können wir nicht Gutes tun, die gewohnt sind, Böses zu tun, weil es ist in unserer Natur. Aber die frohe Botschaft ist, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, auf die Welt gekommen ist. Gott, der vollkommen ist, wurde Mensch, nahm einen Menschenleib an, lebte als Einziger auf dieser Welt ein perfektes Leben und dann ging er ans Kreuz. Und wer in der Schule die Bürgschaft gelernt hat, das sind vielleicht die Leute, die so alt sind wie ich oder älter, dieses, keine Ahnung, 50 Strophen Gedicht, die wissen, dass es darum geht, dass jemand, der unschuldig ist vor Gericht, die Schuld eines anderen nimmt und für ihn bürgt und schlussendlich für ihn stirbt. Und das tat Jesus. Er, der Unschuldige, der Einzige ohne Sünden, nahm die Sünden der gesamten Menschheit vor sich und starb am Kreuz, den ultimativen Preis zu bezahlen vor Gott. Und die gute Botschaft ist, dass wir zu ihm kommen dürfen, unser Herz vor ihm öffnen dürfen und durch den Glauben an Jesus Christus ihn annehmen dürfen und durch diesen Glauben gerecht gewaschen werden. Und Gott nimmt uns an, weil wir seinen Sohn angenommen haben. Und Gott sieht uns perfekt vor ihm, wenn wir aus Glauben zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, ich vertraue dir, ich bin ein Sünder, ich bin schwach, ich habe mir selber vertraut, aber ich komme zu dir heute und ich vertraue dir aus ganzem Herzen. Und das ist ein Meilenstein, wenn man zu diesem Punkt kommt, wo sich Gott Schritt für Schritt zeigt und offenbart. Das Evangelium uns zeigt, sei es durch die Bibel, durch Menschen, indem man selber in der Bibel liest. Und er zeigt sich und offenbart sich. Und dann kommt noch ein Meilenstein, weil Gott bevormundet niemanden. Deswegen taufen sich heute bei uns erwachsene Menschen. Die Bibel sagt und Jesus sagt, wer glaubt und sich taufen lässt, wird errettet. Zuerst kommt der Glaube, zuerst kommt die eigene Entscheidung. Zuerst kommt das eigene Treffen mit Gott und dann kommt der Schritt in die Taufe. Niemand kann sich statt mir taufen. Niemanden akzeptiert Gott als Bevormunder. Ich persönlich muss es tun. Oder hätte von hier jemand die Lust gehabt oder hätte sie, dass die Eltern sagen, weißt du was, du bist jetzt 30, ich präsentiere dir deine zukünftige Frau, du musst sie heiraten, wir haben für dich entschieden. Das wird im Fernen Osten manchmal noch gemacht, aber auch dort bricht die Sache langsam ein. Keiner wird das machen, sondern möchte aus eigener Überzeugung aus Liebe heiraten. So möchte auch Gott, dass wir aus eigener Überzeugung, aus Liebe, aus Hingabe zu ihm uns entscheiden. Und nach diesem Gott, der sich zeigt, der uns ruft, zweitens sich zeigt, kommt diese Einladung Gottes. Und dieser Kämmerer auf dem Weg hat von Philippus dieses Evangelium verstanden, weil er selber kommt zum Punkt und er sagt dann, siehe, hier ist Wasser, Vers 36. Was hindert mich, getauft zu werden? Was hindert mich, getauft zu werden? Er hat verstanden, dass wenn man an Christus glaubt, ihn annimmt, zu ihm kommt, man sich taufen lässt und diesen Bund mit Gott besiegelt und es öffentlich publik macht. Jesus lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Und er sagt, wer mir nachfolgen möchte, der verleugne sich selbst. Er nehme jeden Tag sein Kreuz und folge mir nach. Die Taufe symbolisiert, dass man das alte Leben zurücklässt. Die Taufe symbolisiert, dass man die alten Ziele zurücklässt und nun Jesus als Herrn hat und nun ihm nachfolgen möchte und nun neu beginnt. Aber ich habe noch nie Schafe gesehen, die an der Leine gehalten werden. Jesus sagt, er ist der gute Hirte. Und der gute Hirte, der ruft seine Schafe. Und die Schafe folgen ihm nach, weil sie kennen die Stimme. Deswegen ist Gott ein Gott und Jesus ist der Herr und der gute Hirte, der uns einlädt, ihm nachzufolgen. Er kommt nicht mit der Peitsche. Er kommt nicht mit der Kette. Er kommt nicht mit Manipulation. Er kommt und gibt sich selber hin und opfert sich und bietet sich und lädt ein und sagt, möchte mir jemand nachfolgen? Möchte jemand kommen, so komme er, lasse das Alte hinter sich, sterbe gegenüber dem alten Leben und komme. Und was wird bedingt, was brauchen wir? Was hindert mich, getauft zu werden, sagt der Kämmerer. Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er wurde dann getauft. Gott lädt ein. Und der Kämmerer antwortet und möchte unbedingt diese Einladung akzeptieren. Was tun wir? Ein letzter Meilenstein ist das, was danach geschah. Ein Kämmerer, der getauft wurde, Philippus wird entrückt und geht weiter und muss weiter seine Mission machen. Und der Kämmerer, sehen wir hier, geht und zieht voller Freude seines Weges. Ich sehe vor einen Menschen, der sucht. Einen Menschen, der gequälte 4000 Kilometer zurücklegt. Mit dem Auto, heute auf den Straßen, die es gibt, würde man diese Strecke von Addis Abeba bis nach Jerusalem in 82 Stunden Nonstop-Fahrt zurücklegen. Ich weiß nicht mit dem Wagen, mit der Kutsche, mit 5 km/h, wie lange man da gebraucht hat. Aber er quält sich diesen Weg. Er geht und akzeptiert die ganze Religiosität in Jerusalem. Wahrscheinlich wurde er als Dunkelhäutiger nicht so gut angesehen. Er musste dort irgendwie vielleicht Diskriminierung akzeptieren, bis er dort war und anbetete. Er quälte sich zu lesen, zu verstehen. Und er nahm den Herrn an und jetzt geht er voller Freude weg. Es geschieht etwas Neues. Es hat eine Veränderung stattgefunden. Und das ist einer der wichtigsten Meilensteine, die zeigen, dass du auf dem Weg mit Gott unterwegs bist. Und zwar, dass Gott etwas Neues macht. Christus sein bedeutet nicht lediglich ein Wertesystem zu haben. Christus sein bedeutet auch nicht, religiöse Rituale einzuhalten. Es bedeutet, durch Jesus Christus und mit der Begegnung zu ihm ein komplett neuer Mensch geworden zu sein. Jesus braucht keine guten, netten Menschen. Jesus macht dich nicht ein bisschen netter, ein bisschen feinfühliger. Gott macht neue Menschen. Und wenn jemand in Christus ist, sagt Apostel Paulus, so ist er eine neue Kreatur. Alles Alte ist vergangen, sieh, alles ist neu geworden. Das ist doch unmöglich. Es ist möglich, wir sind heute das Beispiel. Es ist möglich, Gott macht neu. Gott erneuert. Du darfst deine Depression zurücklassen. Du darfst deine Unsicherheit zurücklassen. Du darfst die Sünde zurücklassen und du darfst mit Gott neu beginnen, als ob du von Neuem auf diese Welt kommst und geboren wirst. Deswegen heißt diese Begegnung mit Gott Wiedergeburt, weil du ein neues Leben beginnst mit Christus. Ein siegreiches Leben. Ein Leben, das dir Freude und Erfüllung bringt. Egal, ob der Job kommt oder geht. Egal, ob die Pension lang oder kurz ist. Egal, ob wir gesund oder krank sind. Wir wissen, wir sind mit Christus unterwegs und das für die Ewigkeit. Ich möchte heute fragen, ob Sie sich schon auf den Weg gemacht haben und wo Sie auf dem Weg stehen. Vielleicht hören Sie heute Gottes Ruf, der Sie ruft und Sie bringen die Puzzlesteine ein bisschen im Leben zusammen und sehen, warte kurz, Gott ruft mich. Vielleicht sind Sie sogar schon dort, wo Gott sich anfängt zu zeigen und langsam vielleicht Sie Gebete haben, wo Gott Sie erhört hat. Sie Menschen gesehen haben, die Ihnen über Jesus erzählt haben, Sie vielleicht in der Bibel lesen, gehen Sie weiter. Vielleicht lädt Sie Gott ein und sagt Ihnen, gut, willst du mir nachfolgen aus ganzem Herzen? Möchtest du aus ganzem Herzen mir nachfolgen? Oder vielleicht möchten Sie bei dem Punkt sein, wo Gott Ihnen ein neues Leben schenken möchte, Sie komplett erneuern möchte. Ich weiß nicht, wo Sie stehen, aber ich möchte nur sagen, dieser Weg wird nicht einfach sein, aber Jesus geht mit uns persönlich. Und man kommt sicher an das Ziel. Ich freue mich, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Und ich freue mich, dass ihr nicht stehen geblieben seid. Irgendwo beim Gedanken, es gibt etwas Höheres, es muss was geben. Ihr seid nicht stehen geblieben bei ein paar schönen religiösen Formen von einem Gebet sprechen, ein bisschen fromm sein, ein bisschen nett leben, sondern ihr habt verstanden, dass Jesus Christus euch einlädt, ihm nachzufolgen. Ihr seid bereit heute und ihr bekennt das heute, dass ihr euer altes Leben zurücklassen wollt und mit Christus im neuen Leben wandeln wollt. Und wir beten, dass Gott euch hilft, dass Gott euch unterstützt, dass so strahlend weiß, wie ihr seid, euer Leben strahlend weiß für eure Familien, euer Umfeld ist. Weil jemand, der in Christus ist, sagt auch Worte, aber sein Leben spricht Bänder. Franziskus von Assisi sagte, predige Christus und wenn es notwendig ist, dann verwende auch Worte. Euer Leben möge Licht bringen und das Licht Gottes möge euer Leben und unser Leben aller erfangen und erfüllen. Amen.